Lesung abhalten über das Thema die Eigenschaften der Seele entwickeln, Wegweiser zur Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein. Das Thema ist deswegen von Wichtigkeit, weil wir im Krishna-Bewusstsein authentisch werden müssen. Das heißt, wir müssen unsere natürlichen Eigenschaften entwickeln, mit denen wir durchs Leben gehen können. Wie heißt es so schön? Selbstverwirklichung. Mensch, erkenne dich selber. Was ist dieses Selbst und was sind seine Eigenschaften? Das möchten wir heute behandeln. Nach der Philosophie des Krishna-Bewusstseins ist es so, dass im gegenwärtigen Augenblick die Eigenschaften des spirituellen Selbstes nicht bekannt sind. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel eines Juwelens, der in Erde gefallen ist und dort die Eigenschaften von Erde nicht angenommen hat, aber bedeckt worden ist von diesen Eigenschaften. Ein Juwel, was bedeckt ist von einer Erdkruste, kann nicht seine natürlichen Eigenschaften zeigen. Es glänzt nicht und so weiter. So ist es im Augenblick mit der spirituellen Seele. Sie ist kein Erdenbürger, sondern ein Durchgangsreisender, hat aber in der Verbindung mit der materiellen Natur bestimmte materielle Eigenschaften angenommen. Man spricht von der Bedeckung der spirituellen Seele. Und in diesem bedeckten Zustand leben wir, oder lebt die spirituelle Seele, ein künstliches Leben mit künstlichen Bedürfnissen, mit künstlichen Erwartungen und in Maya, in Illusion. So muss es dann Ziel des spirituellen Lebens sein, diese spirituellen Eigenschaften zu entwickeln. Nun, der Vorrang des Krishna-Bewusstseins ist es, dass man diese Eigenschaften nicht einfach nur so, sagen wir mal, dass es so ein moralischer Kurs ist oder dass man versucht, sich ein bestimmtes Verhalten oder Gehaben oder eine äußere Verhaltensweise anzulegen. Prabhupada hat einmal davon gesprochen, dass Krishna-Bewusstsein nicht eine künstliche Einstellung des Geistes ist, wenn man jetzt mal so denkt, Krishna-Bewusstsein, sondern es ist das Entwickeln unserer natürlichen Natur in Beziehung zu Krishna. Natürliche Natur ist ein doppelt gemoppelt, unsere ureigene Natur. Das ist möglich in Beziehung zu Krishna. Das Harmonium, was hier wie ein unattraktives Stück Holz herumliegt, kann wunderschöne Melodien hervorbringen in Beziehung zum Musiker. Wenn der Musiker gegenwärtig ist, der das Harmonium zu spielen weiß, dann ist das Harmonium in der Beziehung zum Musiker eingesetzt. So ist auch das Lebewesen dann am ehesten dazu in der Lage, seine spirituellen Eigenschaften zu manifestieren, wenn es in seiner Beziehung zu Krishna ist. Srila Prabhupada hat einmal ein Beispiel gegeben von einem Menschen, der sich in der Dunkelheit der Nacht verloren und verlaufen hat. In dem Augenblick, wo die Sonne aufgeht, wird ihm klar, was die Umgebung ist und was er selber ist. Er kann sich sehen in einem Spiegel oder einem See oder so. Vorher ist ihm das nicht möglich. So in Beziehung zur Sonne können wir sehen. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist es nicht möglich zu sehen. So ist es auch für uns, die wir Teil und Teilchen von Gott sind, von Krishna sind, erst dann möglich, unsere natürlichen Eigenschaften zu sehen oder auszuleben, wenn wir eine Beziehung zu ihm erlangt haben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für diese Vorlesung. Erst in Beziehung zu Krishna kann man diese Eigenschaften zeigen. Ich möchte, um das noch ein bisschen klarer zu machen, ein anderes Beispiel geben. Nehmt bitte das Beispiel von schauen wir mal schnell, wie kann man die zusammen machen? Gut, nehmen wir Eisen. Ja? Eisen kann in Beziehung zu einem Magnet, oder sagen wir einmal, wenn man einen Magnet dran hält, um ein bisschen einfacher zu sprechen, anderes Eisen anziehen. Wenn man einen Magnet, einen starken Magnet, vielleicht einen Elektromagneten, diese besonders stark, an ein Stück Eisen hält, dann kann dieses Eisen alle möglichen Eisenspäne anziehen, kein Problem. So ist es auch, es entwickelt praktisch eine Eigenschaft. So ist es auch möglich für uns, wenn wir unsere Beziehung, unser Yoga, wie man so schön sagt, zu Krishna entwickelt haben, dann entwickeln wir eine Eigenschaft, die vorher noch nicht da gewesen ist. Oder wir tun ein Stück Eisen in Feuer hineinhalten und in Berührung oder in Beziehung mit dem Feuer wird dieses Eisen plötzlich belebt. Du kannst es nehmen und es auf einen Strohhalm reingeben. Ich habe gerade Zahnschmerzen und dachte, man kann es auf die Blombe rauf tun. Ja. Man kann es in einen Strohhaufen reingeben und der ganze Strohhaufen wird entfacht und entzündet werden. So müssen wir, um unsere spirituellen Eigenschaften zu entwickeln, unsere lebenden Eigenschaften, die Eigenschaften der ureigenen spirituellen Seele, in Berührung mit Krishna kommen. Das ist das Allerwichtigste. Wer keine Berührung hat mit Krishna, wird niemals spirituelle Eigenschaften entwickeln können. Gut, er wird sehr anständig vielleicht sein, er wird ein interessanter Mensch in dieser Welt werden, er wird vielleicht als Gelehrter gefeiert werden, als großer Weltverbesserer, also im Positiven, Weltreformator, sagen wir mal so. Aber ohne die Beziehung zu Krishna zu haben, wird er keine spirituellen Eigenschaften haben, er wird materielle Eigenschaften haben, die wir als besonders wunderbar hervorrufen und Sachen. Aber diese Eigenschaften, und das ist wichtig an dieser Stelle zu bemerken, werden nicht in der Lage sein, ihn zu seinem spirituellen Leben zu verhelfen. Solange jemand nicht ein spirituelles Leben führt, bleibt er weiterhin ein Gefängnisinsasse der materiellen Natur, das heißt des Kreislaufes von Geburt und Tod. So spirituelle Eigenschaften zu entwickeln ist sehr wichtig. Und wir selber können unseren Fortschritt und sollen unseren Fortschritt messen daran, inwiefern wir diese spirituellen Eigenschaften entwickelt haben. Der Vorrang des Krishna-Bewusstseins ist dann wirksam, wenn wir sehen, wie ein Mensch diese spirituellen Eigenschaften entwickelt hat. Wenn er nur einfach, sagen wir mal, ein spirituellen Vorgang, wie auch Krishna-Bewusstsein praktiziert, aber dabei keine spirituellen Eigenschaften entwickelt, sondern so bleibt, wie er war, dann kann man davon ausgehen, dass er nicht Fortschritte gemacht hat im Krishna-Bewusstsein. Das ist mehr oder weniger so, dass er es nicht intensiv praktiziert hat. So, ich möchte jetzt heute hier ein paar Notizen sprechen, wie es möglich ist, die spirituellen Eigenschaften zu entwickeln. Und hoffe hier auf ein reges Interesse von Seiten meiner gelehrten Zuhörerschaft zu rechnen. Ich hoffe, ihr habt alle eine erholsame Nacht verbracht und seid im Vollbesitz eurer Aufmerksamkeit. Habt keine Sorgen, seid glücklich und zufrieden und könnt euch somit völlig ungestört dem spirituellen Thema zuwenden. Ich möchte ja darüber sprechen, wie man sich auf den spirituellen Weg begeht, und dazu muss man den Wunsch haben, ein gesundes Individuum sein, was gesund und ohne größere Schwierigkeiten funktioniert. Und um sich mit seiner ganzen Kraft da rein zu beschäftigen. Nun, ich darf nochmal das Gesagte zusammenfassen, damit wir einen Ausgangspunkt haben. Wir alle, und ich drücke es ein bisschen anders aus, wir alle sind winzig kleine Teile von Krishna. Während wir Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein, werden ganz natürlich unsere Eigenschaften als Teile Krishnas zum Vorschein kommen. Der Vorgang, der in diesem Zeitalter von Chaitanya Mahaprabhu empfohlen worden ist, um Fortschritte zu machen im Krishna-Bewusstsein, ist das Chanten seiner heiligen Namen. Man kann sehen, dass Menschen, die sich dem heiligen Namen zuwenden und den Namen richtig kultivieren, wie ihr wisst, gibt es darüber ein kleines Büchlein, an dieser Stelle möchte ich verstohlen einen Werbeblock einschieben, Nektar Ozean des heiligen Namens. Da wird die genaue Technik erwähnt, wie man sich dem Chanten des heiligen Namens zuwendet. Es ist eine ziemlich umfassende Wissenschaft. Wer den heiligen Namen richtig kultiviert, möchte ich deswegen sagen, oder richtig chantet, wird sehen, wie in ihm die spirituellen Eigenschaften entfacht werden. Nun, auf dem Wege dazu, ein Transzendentalist zu werden, ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein fortgeschritten ist, müssen wir den Fußstapfen vorangegangener Heiliger folgen. Zwei Dinge werden uns nicht helfen. Das heißt, mit unserer fruchtbaren Imagination einen Weg zu Krishna zu kreieren und etwas auszudenken. Oder einfach die Acharyas zu imitieren. Das wird auch nichts nützen. Diese beiden Dinge werden nicht erwähnt. Wenn wir uns spekulieren und können wir nur so weit gehen, wie die Grenzen unserer Spekulation reicht, was meistens ein eher enges Weltbild ist im Vergleich zu dem, was es alles da im Universum da draußen, was da geschieht, was in der spirituellen Wirklichkeit geschieht. Da reichen unsere Spekulationen einfach nicht aus. Das ist zu ein, dieses Vehikel hat zu wenig Treibstoff, um weit genug zu kommen, die mentale Spekulation. So. Aber auch Imitation, dass wir denken, ich mache es jetzt, ich imitiere jetzt die große Seele, die großen Seelen. Das wird ebenfalls nichts nützen, weil wir noch nicht so weit sind, weil wir diese Dinge nicht verinnerlicht haben. Wir müssen zunächst einmal langsam geläutert werden. Ich möchte euch ein Beispiel für Imitation geben, um die Vorlesung ein bisschen aufzulockern. Es gab einmal einen Mann, einen Fabrikbesitzer, der einen Angestellten bat, eine Fotokopie von einem Buch zu machen. Es dauerte ein bisschen, nur eines Tages. Der Mann musste wohl dem Ruf der Natur folgen. Fabrikbesitzer ging auf das WC und er sah wahrscheinlich an den Füßen oder so, dass sein Angestellter auf dem stillen Örtchen saß. Und ich frage mich jetzt nicht wie, aber er registrierte, der hatte die Fotokopien von dem Buch dabei. Was machst du denn hier mit den Fotokopien des Buches? Man liest das doch nicht auf. Ach, und so weiter. Ja, sagt der Angestellte, ich sollte das, ich sitze hier und warte, bis ein paar Fliegen kommen. Ja, warum denn das? Wozu mussten wir erstmal, da wartet man nicht drauf, das spült man gleich runter. Und wieso überhaupt? Was hat das mit den Fotokopien zu tun? Ja, in dem ursprünglichen Buch war eine tote, eingeklemmte Fliege drin. Die will ich jetzt auch haben. Die muss auch kommen, schlage ich das Buch zu. Und dann habe ich das genau kopiert. So ist das natürlich eher humorvoll. Ich glaube, dass mit diesem humorvollen Beispiel, ja, sag mal so, so würde ich das nicht machen. Also, doch, der Punkt ist hier sehr klar. Imitation ist Dummheit. Oder sagen wir besser, Einfalt. Nicht, es nützt uns nichts. So. Jetzt, um was für Eigenschaften geht es eigentlich, die die spirituelle Seele entwickeln soll? Ich möchte euch kurz aus der Bhagavad Gita vorlesen, wie diese spirituellen Eigenschaften nach Krishnas Definition aussehen. Denn an dieser Stelle ist selbstverständlich, was mit dem Buch hier geschehen ist. Vielleicht hat es jemand draußen liegen lassen. Verklebt. Dieser Stelle müssen wir einfach Krishnas Definition hören, wie das aussieht. Wer nicht neidisch ist, ich zitiere aus dem 12. Kapitel. Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund. Wer keinen Besitzanspruch erhebt und von falschem Ego frei ist. Wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet, ein solcher Geweihter ist mir sehr lieb. Hier haben wir also ein paar. Er ist nicht vom falschen Ego besessen, er wird ausgeglichen bleiben, in Glück und in Leid, er ist duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht und auch sehr entschlossen. Derjenige, der niemanden in Schwierigkeiten bringt und der sich von niemandem verwehren lässt, der in Glück und Leid, Furcht und Sorge ausgeglichen bleibt, ist mir sehr lieb. Wer weder frohlockt noch bekümmert ist, weder klagt noch etwas begehrt und sowohl glückverheißenden wie auch unglückverheißenden Dingen entsagt, ein solcher Gottgeweihter ist mir sehr lieb. Entschuldigung bitte. Wer Freunden und Feinden gleichgesinnt ist, wer bei Ehre und Schmach, Hitze und Kälte, Glück und Leid sowie Ruhm und Schande Gleichmut bewahrt, wer stets frei ist von verunreinigender Gemeinschaft, wer immer schweigsam und mit allem zufrieden ist, wer sich nicht um eine Unterkunft sorgt, wer im Wissen gefestigt ist, also sehr spezifisch, nicht? Wer im Wissen gefestigt ist und sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ein solcher Mensch ist mir sehr lieb. Diejenigen, die diesem unvergänglichen Pfad des hingebungsvollen Dienstes folgen und die mit Glauben völlig darin aufgehen, indem sie mich zu ihrem höchsten Ziel machen, sind mir sehr, sehr lieb. So, Krishna spricht hier zunächst einmal von Eigenschaften, die man in Bezug zur materiellen Welt erlangen sollte. Der gewöhnliche Mensch ist einfach sehr begierig, in dieser materiellen Welt Gewinn zu erlangen und Verlust zu vermeiden. Er ist sehr bestrebt, geehrt zu werden und fühlt sich sehr verletzt, wenn man Schlechtes über ihn sagt. Und so weiter. So ist der gewöhnliche Mensch einfach abhängig von äußeren Umständen in dieser Welt. Doch ein Mensch, der spirituelle Eigenschaften entwickelt, sollte nicht so abhängig und nicht so beeinflussbar sein. Das ist eigentlich die Essenz von dem, was Krishna hier sagt. Er ist Freunden und Feinden gleichgesonnen. Hitze und Kälte, Glück und Leid, Ruhm und Schande begegnet er mit Gleichmut und so weiter und so fort. Das sind erstmal so ganz grundsätzliche Unterweisungen, die man sicherlich in jeder Tradition spirituellen Tradition verfolgen kann. Man soll einfach nicht sich so abhängig machen von der materiellen Energie. Nicht? Man soll einfach ein bisschen Gleichmut bewahren, ein bisschen über den Dingen stehen und nicht beim kleinsten Fingerzeichen der Illusion total verwirrt und aktiv werden. Nicht? Das wäre ein Materialist, der das täte. Dann beginnt Krishna aber im letzten Vers, wo er sagt, Ativa, das ist eine Steigerungsformel, Ativa me priya, ist mir sehr, sehr lieb, also zweimal. Da kommt Krishna auf einen Punkt hin, den ich anfangs gemacht habe. Maya Vesha Mano Yemang heißt es, wer mit dem Geist auf mich gerichtet spirituelles Leben fixiert, er ist mir sehr, sehr lieb. Mit anderen Worten, wer ein Gottgeweihter wird, wer sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und seine ewige Beziehung zu Krishna kultiviert. Nun, während man diese Beziehung zu Krishna kultiviert, wird man sehr bald angefüllt mit den ursprünglichen 26 Eigenschaften der Seele. An dieser Stelle möchte ich mal die Zuhörerschaft ein wenig zu Wort kommen lassen. Was sind die Eigenschaften der Seele? Wer weiß das? Wer hat das mal gelesen? Weil darum geht es uns ja heute. Habt ihr mit anderen Worten schon irgendein vorausgehendes Wissen von diesem Thema? Und nur das wohlwollende Schweigen der Zuhörerschaft antwortet.
Gute Eigenschaften. Anderen gegenüber gut gesinnt.
Stimmt, er ist freundlich.
Heißt zuvorkommen.
Gut gemeint, aber
glücklich ist die Seele. Glücklich.
Glücklich ist die Seele.
Wirklich? Ja, wenn sie zum Vorschein kommt.
Ja, ich schaffe nicht zum Vorschein kommen.
Demütig.
Mhm. Ja.
Barmherzig.
Wie der barmherzige Samariter eigentlich. Ja. Und
Bewusst.
Krishna hingegeben.
Liebevoll.
Ja, ich muss sagen, ihr kommt in den richtigen Bereich. Ich bin also sehr erstaunt. Es würde aber sehr erstaunlich sein, wenn irgendjemand sagt, sie ist gemein, die Seele. Wo bin ich hier gelandet? Also wenn das die spirituellen Eigenschaften sind, dann unterhalte ich mich lieber mit dem Bach da draußen. Aber es gibt 26 Eigenschaften der spirituellen Seele. Diese Eigenschaften sind, hier ehrlich gesagt sagen, dass ich mich bewusst habe ich mal meine Notizen hierzu nicht mitgenommen, weil ich die endlich selber kennen will. Ich darf mal versuchen, sie vorzutragen. Ich werde versprechen, nichts zu erfinden, sondern ich werde vielleicht nicht auf 26 kommen. Es ist mild. Keiner kann einen Fehler in ihm finden. Er ist poetisch. Er ist nicht mehr als nötig, wird erwähnt. Das bedeutet, er ist selbstgenügsam. Er ist demütig. Er ist allen Lebewesen ein gütiger Freund. Er ist frei von falschem Prestige. Das ist also ähnlich wie demütig. Er beherrscht seine Sinne. Ja.
Er ist bereit, an Lebewesen Respekt zu erweisen. Das ist an die andere ist. Er erwartet von jemandem, dass man ihm achten kann.
Nein, stimmt nicht. Das sind Eigenschaften, Wir suchen nach den 26 Eigenschaften Seli. Aber das ist schon richtig auf seine Art. Ja, also du bist erschüttert, dass du ja, die Eigenschaften. Die selbstverwirklichte Seele hat insgesamt 26 dieser spirituellen Eigenschaften entwickelt. Das sind persönliche Eigenschaften in Beziehung zu Krishna. Nun, die nächste Frage richtet sich natürlich dahin, wie wir diese insgesamt 26 Eigenschaften, ich habe jetzt 8 genannt und werde noch dort weiter forschen müssen. Also, sie sind in Erinnerung alle da, nur muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen müde durch die vergangenen Wochen. Ich komme da jetzt gerade nicht ran an den Speicher, aber ich glaube, wir kriegen eine Idee schon, indem wir diese Eigenschaften, diese 8 Eigenschaften hören. Worum es letztendlich geht, es geht nicht um Eigenschaften wie ewig oder ewiges Wissen. Es geht um persönliche Eigenschaften, die mit einer Person, die Eigenschaften einer Person sind, die sie in der spirituellen, das heißt der befreiten Ebene des Daseins ausführen. Wenn wir diese Eigenschaften hören, wie zum Beispiel Akrita Dosha, keiner kann einen Fehler finden, oder Amanina, frei von falschem Prestige, oder Titikshava, duldsam, oder Karunika, als anderen Lebewesen ein gütiger Freund, dann sehen wir, wie selten wir im materiellen Dasein einen Menschen finden, der diese Eigenschaften in sich vereinigt, weil er eben hier bedeckt ist von den materiellen Erscheinungsweisen. Nun, die nächste Frage, die uns bestimmt lebhaft interessiert, ist, wie können wir diese Eigenschaften jemals entwickeln? Srila Rupa Goswami hat hierüber im Nektar der Unterweisung gesprochen, indem er 6 Guidelines, 6 Richtungslinien gibt für die Ausübung von spirituellem Leben. Man soll enthusiastisch sein. Nicht, dass man, wenn der Geist mal nicht so geneigt ist, wenn man ein bisschen ja, verdrossen ist oder missmutig ist, sich gleich davon über Bord werfen lässt. Von dem spirituellen Boot des Krishna-Bewusstseins praktisch wieder in den Ozean des materiellen Daseins und des materiellen Handelns kommen. Man soll enthusiastisch sein. Das ist einfach. Wir haben im spirituellen Leben ist es einfach, enthusiastisch zu sein. Es ist die allerbeste Zukunft da. Wir haben ein großes Ziel, was sehr belebend ist, was durch die Jahrtausende große Seelen dazu veranlasst hat, sich zu lösen von Heim und Herd und Ansehen und sie dazu geführt hat, in den Pfad der Selbstverwirklichung anzugehen. Die Krishna-Bewusstsein ist wie eine Romanze. Ich weiß nicht, ob ihr Romanzen kennt, wo man immer wieder belebt ist, immer aufs Neue enthusiastisch ist und Blumen also pflückt und alles Mögliche macht. Es ist jedoch nicht eine Romanze in dieser Welt, wo wir mit der Intensität unserer Gefühle auch die Intensität des Leides kennenlernen. Es ist in jedem Fall eine Öffnung unserer Bedeckung. Die spirituelle Sonne geht auf und für jemanden, der auf dem Pfad bleibt, niemals unter. So, das ist aller Grund da, enthusiastisch zu sein. Man sollte ausdauernd sein. Materielle Tätigkeiten sind immer nur sporadisch, sie dauern nicht für längere Zeit an. Man macht schnell einmal eine Arbeit, um sich dann zurückzuziehen und auf dem Fernsehsessel auszuruhen. Oder man macht eine Bemühung, um dann wieder in die Entspannung zu gehen. Im spirituellen Leben soll man ausdauernd sein, konstant sein, denn man hat die beste Tätigkeit und braucht nicht von der Tätigkeit sich zu verabschieden, um nicht Langeweile zu empfinden. Nicht? Im materiellen Leben kann man nur eine Sache tun für gewisse Zeit und dann muss man von ihr Abstand nehmen, sonst wird es einfach zu langweilig. Und man wird irgendwie ein bisschen geistesgestört, man wird wie eine Schraube, die in die Wand gebohrt ist und nicht mehr rauskommt, nicht? Das ist nicht eher anstrebenswert. Deswegen muss im Matha-Leben immer Vielfalt da sein. Im Krishna-Bewusstsein kann man sich, wie wir es tun, jeden Morgen stehen wir auf, jeden Morgen singen wir das gleiche Lied, sa-da-da, tanzen wie ein Kornfeld im Wind, wiegen wir uns hin und her, nicht? Wir essen natürlich nicht das gleiche Essen, also es ist sehr vielfältig, wie ihr bestimmt inzwischen schon eruiert habt, also rausgefunden habt und erforscht habt. Aber es ist immer vegetarisch. Es ist nicht plötzlich mal Schnecken dabei oder so etwas. Es ist wir chanten immer den gleichen Hare Krishna Mahamantra 2 Stunden am Tag. Oder? Nicht, dass wir plötzlich da andere Mantren reinkleben. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Die sind konstant in unserer Praxis. Ausdauernd. Oder nicht, dass wir mal sagen, okay, jetzt waren wir im Tempel, jetzt muss ich Urlaub in Mallorca machen, vorher noch ins Bräunungsstudio, dass ich nicht so langweilig aussehe, nicht? Und ein bisschen Bodybuilding, dass am Strand mir die bewundernden Blicke der Bevölkerung zufliegen. Nicht? Wir sind konstant in unserem spirituellen Leben, ausdauernd. Enthusiasmus, Ausdauer und Geduld. Prabhupada sagt, wenn eine Frau in der Hochzeitsnacht das erste Mal mit ihrem Mann zusammenkommt, etwas, was heutzutage völlig ungewöhnt und fast pathologisch betrachtet wird, kann sie nicht gleich am nächsten Tag ihr ein Kind erwarten. Wo ist denn jetzt das Kind? Ich habe gedacht, durch solche Tätigkeiten würde man ein Kind kriegen. Nicht? So sollten wir nicht gleich denken, dass wir über Nacht eine selbstverwirklichte Seele sind. Wir sollten geduldig sein. Enthusiasmus, Ausdauer und Geduld. Dann sollte man entsprechend regulierende Prinzipien handeln, die in den Schriften festgelegt werden. Wie zum Beispiel über Krishna zu hören, seinen heiligen Namen zu chanten, sich an ihn zu erinnern. Seinen Lotusfüßen zu dienen, ihm alles hinzugeben. Wir sollten diesen Punkt der Hingabe nicht mit einem gelangweilten Lächeln betrachten. Ich bin nicht zum spirituellen Leben gekommen, um mich hinzugeben. Ich bin nicht hierher gekommen, um demütig zu werden. Wir sollen uns herausfordern lassen von den erhabenen Zielen eines authentischen spirituellen Lebens. Dann wird erwähnt, dass man die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten aufgeben sollte und letztendlich den Fußstapfen vorangegangener Heiligen folgen sollte. Das ist sehr interessant, wenn man sein Verhalten dem Beispiel angleicht der großen Seelen. Es wird aber auch erwähnt, was man bei der Entwicklung dieser spirituellen Eigenschaften vermeiden sollte. Zunächst einmal etwas, was beim Ferienlager schwierig einzuhalten ist. Man sollte nicht mehr essen als nötig. Wenn wir mit dem guten Dhanuprasadam konfrontiert werden, dann hört unsere Selbstkontrolle auf einen ernsthaften Test gestellt. Nicht? Doch in unserem Ferienlager, oder wie nennen wir das hier, Semester, im Nandananda-Semester oder Seminar. Da kann es wohl sein, dass wir manchmal, die wir verhungert sind, die nie so richtiges Prasadam gekriegt haben, dass wir enthusiastisch zugreifen. Nicht? Ich meine verhungert in einem Sinne, wo wir nicht genügend Prasadam gekriegt haben. Und da kann man sicherlich auch für 3 oder 4 Tage mal so richtig Prasadam essen. Das nicht, aber im Allgemeinen sollten wir ein Pendel finden, ein Gleichgewicht finden. Das hat mir gestern sehr imponiert, Bahadi. Wir hatten also um 4 Uhr ein Fest gegessen. Wir waren bisher also sehr hungrig, weil wir bis 4 Uhr unterwegs waren. Und dann hatten wir da prasadiert und am Abend gab es dann wieder Prasadam. Und ich habe Hadi einen prüfenden Blick zugeworfen. Hadi, jetzt willst du noch einen zweiten Teller essen? höflich abgelehnt. Man sollte nicht zu viel essen. Das ist eine Illusion, dass man dadurch glücklich werden könnte. Man fühlt sich stumpf und verzweifelt in seiner überfressenen Unbeweglichkeit. Nicht? So, das kann, wenn man mehr isst als nötig oder mehr ansammelt als nötig, zu ernsthaften Störungen im spirituellen Leben führen. Ihr habt eben richtig gehört, mehr ansammeln. Die Menschen sind Sammler geworden, weil sie innerlich leer sind. Sie sammeln Geld, sie sammeln Beschäftigung um sich, sie sammeln ein Haus, sie sammeln immer materielle Dinge ab. Das kann zu einer ernsthaften Verkrustung der spirituellen Seele führen. Zweitens, sich um weltliche Dinge zu bemühen, die sehr schwierig zu erreichen sind. Das ist, was der Kami immer macht. Drittens, unnötig über weltliche Themen zu sprechen. Jetzt ist übrigens Fußball-Weltmeisterschaft. Wir könnten jetzt darüber sprechen, aber ich glaube, es gehört dazu, unnötig über weltliche Themen zu sprechen. Ganz Deutschland ist, glaube ich, davon im Augenblick besessen. Du weißt es auch nicht? Ich auch nicht so genau. Dann, die Regeln und Regulierungen praktizieren, nur um ihnen zu folgen und nicht um spirituellen Fortschritt zu machen. Oder die Regeln und Regulierungen der Schriften zu befolgen und nicht zu befolgen und unabhängig und launenhaft zu handeln. Also hier wird beides verurteilt. Sowohl das blinde Befolgen, ohne den spirituellen Nutzen dahinter zu verstehen, aber auch das blinde Ablehnen von Regeln und Regulierungen. Ich glaube, das ist für Menschen, die sich mit dem Krishna-Bewusstsein befassen und noch nicht so viel davon wissen, sehr beruhigend zu hören. Es geht nicht um das blinde Befolgen, sondern man muss schon den Sinn dahinter verstehen. Dann, dass wir mit weltlichen Menschen Gemeinschaft haben, die nicht interessiert sind am Krishna-Bewusstsein. Ich weiß, dass viele, wenn sie diese Regel hören, ein bisschen auf die Lippen beißen, aber das tue ich ja am laufenden Bande. Zunächst einmal, warum ist diese Einschränkung da, dass wir nicht mit weltlichen Menschen Gemeinschaft pflegen sollen? Die weltlichen Menschen begehen genau den Fehler, den wir wahrscheinlich für viele Geburten und Tode gemacht haben. Und dieser Fehler wirkt ansteckend wie das Gehen. Wisst ihr, Gehen wirkt ansteckend. Nicht, wenn einer anfängt zu gehen, muss man auch. Das ist, dass wir unabhängig von Krishna genießen wollen. Nicht Krishna zufriedenstellen wollen, sondern uns. Und das bestimmt praktisch das Handeln der Materialisten. Sie stellen sich in den Mittelpunkt und nicht Krishna. Ihre Freude ist ihnen wichtiger als Krishnas Freude. Bei einem Transzendentalisten, der muss diesen Trugschluss umdrehen. Krishnas Freude ist ihm wichtiger als seine eigene. Das ist sehr schwierig, wie ihr sicherlich wisst, dazu zu kommen. Nicht? Aber das ist das Ziel des Krishna-Bewusstseins. Also wir sollen nicht mit nicht gottgeweihten Gemeinschaft haben. Heißt das jetzt, dass wir uns bei einem Pferdeausstatter Scheuklappen kaufen sollten und dann mit Scheuklappen durch die Welt gehen, also dass wir die nicht alle sehen, die nicht gottgeweihten? Wie soll das gehandhabt werden? Ist das also eine Reklame für Scheuklappen, diese Unterweisung? Nein, selbst wenn wir Gemeinschaft pflegen, aufgrund unserer Umstände, wir leben vielleicht nicht im Tempel, sondern außerhalb des Tempels und gehen irgendeiner Tätigkeit in dieser Welt nach, sollten wir darauf achten, dass wir den Menschen unsere Gemeinschaft geben und nicht ihre Gemeinschaft nehmen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn ich zum Beispiel im Doti komme, könnte ich selbst in die Fußball-Weltmeisterschaft gehen. Also ich würde da nicht so leicht hingehen, wenn es gäbe, außer man könnte den Captain der Mannschaft überreden, ein Devotee zu werden. und den Hare Krishna Mantra in die Kameras zu chanten und mit den ganzen Fußballleuten einfach einen Kirtan auf der Rasenfläche auszuführen, aber sonst. Aber der Devotee, der selber in seiner Identität als Devotee mit den Gott, mit den Materialistengemeinschaft pflegt, er nimmt nicht ihre Gemeinschaft auf, sondern ganz im Gegenteil, gibt ihnen seine Gemeinschaft. Er sollte sich also nicht in dem gewöhnlichen Verhalten der Materialisten beschäftigen, sondern sollte sie erheben durch seine Tätigkeiten. Es ist für uns sehr gut, wenn wir Krishna-Bewusstsein nicht so im privaten Mauschelzimmer behalten. Das heißt, nur so für uns privatisieren damit. Und wenn wir dann in die materielle Welt gehen, dann legen wir uns ein anderes Gewand und ein anderes Verhalten an. Nein, wir müssen auch in einer Umgebung von Nicht-Transzendentalisten unser spirituelles Interesse bekunden und da ernsthaft bleiben. Deswegen Tibanga, der sich sehr als Mönch sieht und sehr Wert darauf achtet, auch als solcher betrachtet zu werden, geht immer in deinen Devotee-Kleidern, nicht? Wir tun es als Devotees auch. Wir sind immer, ich praktiziere das jetzt auch, immer so zu sein, wie man ist. Das ist so wichtig. Wenn man sich aufgrund des, sagen wir mal, des sozialen Milieus, in dem man groß geworden ist als Westler, wieder diesem sozialen Milieu angleicht, wird man erfahren, wie seine spirituellen Eigenschaften darunter leiden und man wird sich einfach nicht so wohl fühlen mit diesen Kompromissen. So, wenn man so den Menschen Gemeinschaft gibt, macht man Fortschritt, sonst nicht. Die letzte Eigenschaft, die schädlich ist für das Entwickeln von spirituellen Eigenschaften, die letzte Eigenschaft, die schädlich ist, ist, dass man gierig ist nach weltlichen Errungenschaften. Man blut wird erhitzt von dem Feuer der Gier. Nicht? Wir haben ein Theaterstück, sprich, da geht es, glaube ich, irgendwie so. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht praktisch von dieser Gier überwunden werden. So, im Grunde genommen ist die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein eine einfache und straightforward, eine Tätigkeit, wo man gerade heraus lebt. Es fällt uns leichter, unser Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, wenn wir Zuflucht suchen bei den Vaishnavas, den Gottgeweihten, und sie fragen, was wir tun können, und intensiv den Wunsch entwickeln, das Ziel zu erlangen. Mit diesem intensiven Wunsch, selber ein Gottgeweihter zu werden oder ein Transzendentalist zu werden, können wir davon ausgehen, dass Krishna seine ganze Barmherzigkeit geben wird. Denn Krishna wünscht sich mehr, als wir es tun, dass wir zu ihm zurück in die spirituelle Welt gehen. Wenn wir also ein kleines Anzeichen geben, wird er mit seiner vollen Barmherzigkeit da sein. Wir sollten jetzt nicht in einer Art, das scheint mir sehr wichtig zu sein, in einer Art, wie soll ich mich wohl ausdrücken, so Manie hineinkommen oder Erfolgsgier, wo wir unbedingt spirituelle Fortschritte machen, diese Eigenschaften entwickeln wollen, die natürlich sehr verlockend sind. Ich glaube, jeder, der sie hört, wird sich angezogen fühlen dazu in der einen Weise oder der anderen. Wir müssen uns mit richtigen Mitteln bemühen und dann werden diese Eigenschaften zum Vorschein kommen. Diese spirituellen Eigenschaften. Wenn wir Fortschritte machen in unserem Krishna-Bewusstsein, wird das, was uns hindert, weggenommen werden. Wer jetzt mehr wissen möchte über die spirituelle Eigenschaften, ich möchte ihn verweisen. Ich weiß nicht, ob ihr schon alle die Bhagavad Gita habt. Ich nehme es mal einfach hier so an. Da gibt es im 13. Kapitel Vers 8 bis 12 eine sehr schöne Checkliste, wo alles drin ist, also vor allen Dingen eine sehr praktische Unterweisung gegeben werden. Demut, frei sein von Stolz und so weiter wird da gegeben, aber dann auch das Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, frei sein von falschem Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit und so weiter. Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen. Das ist sehr schön und Prabhupada erläutert diese Eigenschaften und wie man sie erlangt. Sehr interessant einfach. Srila Prabhupada erwartete von seinen Schülern, diese Eigenschaften zu zeigen. Es wird hier in einem Brief gesagt, es ist sehr schön, dass du die Bewegung für Krishna-Bewusstsein verbreitest. Doch du solltest wissen, dass du nur dann erfolgreich wirst, wenn du die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins verinnerlichst. Ich möchte immer, dass meine Schüler ideal in ihrem Charakter werden und nicht die Bewegung in Verruf bringen. Sehr wichtig. Und hier im Grunde genommen, damit möchte ich jetzt enden, mit der Entwicklung dieser Eigenschaften im Krishna-Bewusstsein, ist eigentlich große Hoffnung gegeben. Seht mal, wenn ihr, geht es euch nicht auch so, wenn man einen Devotee sieht, der einen Teil dieser Eigenschaften oder viele dieser Eigenschaften entwickelt hat, ist große Hoffnung da. Man denkt, oh ja, so einer kann ich auch mal werden. Das ist auch